Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Kann man mich hören?
Oh, das ist schwach.
Christusgemeinde Emmendingen!
Feuer!
Das können doch nicht alle. Unser kamerunisch-badischer Schlachtruf, das müssen wir noch mal üben. Christusgemeinde Emmendingen!
Feuer!
Oh, Amen. Ganz genau, so sieht es aus. Wir schließen direkt an das Wort von letzter Woche. Wir waren in Matthäus 9 zum Ende hin und haben hier gesehen, dass Jesus den Menschen dient und dass er das tat mit der Kraft des Wortes und auch der Kraft des Heiligen Geistes. Lasst uns noch einmal den Text uns anschauen, was wir hier finden. Jesus sagt in Matthäus 9, Vers 35, oder hier wird berichtet, und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen. Und er predigte das Evangelium des Reiches, also von Gottes Königsherrschaft, dass Gott regiert. Und er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Also Jesus spricht zum einen Gottes Wort zu den Verschmachteten, für die, die am Boden liegen, die keine Kraft mehr in sich finden, weil Gottes Wort die Kraft hat, uns zu retten, uns zu stärken und uns zu erneuern und auch Glauben zu wecken. Es ist wichtig, dass Jesus mit dem Wort arbeitet, dass er predigt. Predigt ist nicht allein das, was jetzt hier geschieht. Im Grunde genommen sind wir alle Prediger. Im Grunde genommen sind wir alle Verkündiger, weil wir erzählen von dem, was uns Hoffnung gibt. Ich weiß nicht, ob du dich selber so siehst als ein Prediger, aber du predigst in deinem Leben. Die Frage ist nur, was predigst du? Was erzählt dein Leben? Was erzählen deine Lippen? Wovon gibst du Hoffnung? Wovon gibst du Zeugnis? Die Menschen hören und sehen, was du sagst und was du tust. Was hören sie? Jesus sagt, die Menschen brauchen Arbeiter, die zu ihnen kommen und diese verschmachteten Seelen berühren. Und dazu brauchen wir Gottes Wort. Dass Glaube aufkeimt. Glaube wofür? Dass Dinge anders werden können, als sie jetzt sind. Dass meine Situation gesehen wird von jemandem, der größer ist als ich. Dass meine Situation dem nicht verborgen bleibt, der voller Erbarmen ist. Dass Glaube geweckt wird, dass ich, armes Würstchen, gesegnet werden kann von einem liebenden Gott. Dass dieses Wort auch Dinge aufdeckt in meinem Leben, Finsternis ans Licht bringt und ich merke, Dinge sind nicht in Ordnung in meinem Leben. Das tut Gottes Wort. Gottes Wort tut das. Er deckt Dinge auf, aber um uns nicht daran festzunageln und uns zu verurteilen, sondern uns von diesen Dingen zu befreien. Dass wir in die Vergebung kommen, dass wir in die versöhnte Gemeinschaft mit unserem Schöpfer kommen und wir Erneuerung erfahren in unserem Leben. Dazu dient Jesus mit dem Wort Gottes. Aber das ist nicht das Einzige, was er tut. Er stärkt nicht nur, ich sag mal, den inneren Menschen, sondern auch den äußeren Menschen. Er geht zu den Menschen hin und er dient ihnen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das bedeutet, er heilt ihre Gebrechen, er befreit sie von dämonischen und satanischen Zwängen und Bindungen und er reinigt sie. Dafür ist die Kraft des Geistes notwendig. Und über viele Kapitel wurden die Jünger bis zu diesem Punkt, wo wir jetzt angekommen sind, gecoacht. Wir sind jetzt seit vielen, vielen Monaten in diesem Buch Matthäus Evangelium drin und konnten sehen, dass in den Kapitel 5 bis 7 dieser sogenannten Bergpredigt Jesus sehr viel predigt, sehr viel erzählt und die Jünger unterwiesen werden, gecoacht werden im Wort Gottes. Was bedeutet das, was in der Bibel steht und wie kann man Orientierung finden durch das, was in der Bibel steht für mein persönliches Leben. Also eine Lehrstunde in dem, wie dieses Buch zu verstehen ist. Jetzt in den Kapiteln 8 bis 9, wo wir unterwegs sind, geht es vor allem um ein Coaching in der Kraft des Heiligen Geistes. Wie wirkt der Heilige Geist? Wie befreit er? Wie heilt er Menschen? Wie werden Menschen auch äußerlich gesegnet von Gott? Doch bevor die Jünger selber gehen, brauchen sie diese Coaching-Phase, möchte ich mal sagen, diese Ausbildung. Bevor die Jünger selber unterwegs sind und mit Menschen in die Begegnung kommen, braucht es Lernen durch Beobachtung, dass ich mich hinsetze und höre, was Jesus zu sagen hat und dass ich auch in der Praxis erkenne, was bedeutet das? Wie macht Jesus das? Und dass ich das auf mich wirken lasse. Jesus ist nicht gekommen und hat gesagt, okay, jetzt beginnt es und los geht's, sondern jetzt beginnt es und folgt mir nach. Schaut zu. Die Jünger mussten bis zu diesem Zeitpunkt erstmal noch nicht viel machen. Sie sollten erstmal bei ihm sein. Und so lernen wir aus Markus 3, Vers 14, dort heißt es, und er berief 12 Jünger, oder Schüler könntest du auch sagen, damit sie bei ihm waren und damit er sie aussandte zu predigen. Erkennt ihr diesen doppelten Punkt? Es geht nicht einfach nur darum, sofort in die Praxis zu gehen, sondern ein wesentliches Element bei den Schülern von Jesus ist, bei Jesus zu sein. Gemeinschaft mit ihm zu haben, ihn zu hören, ihn zu sehen, wie er die Dinge tut. Nicht einfach drauf los, sondern erst mal lernen an einem Modell, was ich dann auch nachahmen kann und auch für mich in die Praxis umsetzen kann. Warum ist es wichtig für uns zu registrieren, dass es eine Phase braucht des Beobachtens und Lernens, bevor wir in die Praxis gehen? Gott möchte dich gebrauchen in dieser Welt. Ja, Amen, das ist richtig. Aber du musst sicherstellen, dass es Räume gibt in deinem Leben, wo du mit anderen gemeinschaftlich einfach nur bei Jesus bist. Das hier zum Beispiel ist so ein Raum, den wir schaffen, um zu hören, um zu lernen. Es ist gut, dass du heute hier bist. Das ist etwas, was die Jünger damals auch gemacht haben, indem sie sich um das Wort Gottes versammelt haben und gehört haben und gelernt haben. Bevor sie rausgehen, braucht es Raum, um zu lernen, um Gemeinschaft zu haben mit Jesus. Aber nicht alleine. Das ist besonders für die wichtig, die vor allem nur übers Internet, später durch diese Kamera dann zuhören. Es ist gut, im Internet sich gute Botschaften zu hören, aber das ist nicht das Einzige. Denn Jesus hat nicht gesagt, schaut einfach aus der Ferne zu und bitte solo, sondern Markus 3, Vers 14 haben wir eben gerade gelesen, er berief 12, damit sie bei ihm waren, in Gemeinschaft bei Jesus sein. Und ich möchte dich heute fragen, in welchem Rahmen geschieht bei dir diese Form von Jüngerschaft? Dass man mit anderen Menschen zusammen von Jesus lernt. Dass man dann noch auch etwas tun soll, dazu kommen wir gleich. Aber das ist der erste Step. Bin ich mit anderen Christen so verbunden, dass es immer und immer wieder Gelegenheit gibt, von Jesus zu hören und von Jesus zu lernen, beziehungsweise von Vorbildern im Glauben auch zu lernen? Mit wem lebst du Jüngerschaft? Meine Lieben, das ist das A und O unseres christlichen Glaubens. Der christliche Glaube ist ja hier im Gottesdienst, aber es ist mehr als das. Es braucht die persönliche Verbindung mit anderen Christen, wo wir gemeinsam in einer überschaubaren Gruppe miteinander agieren. Jesus hat nicht umsonst sich eine überschaubare Zahl von 12 rausgesucht, da ist jetzt nichts Magisches dran, ja, dass du immer nur in Gruppen unterwegs sein darfst, wo 12 dabei sind. Kann auch weniger oder auch ein bisschen mehr sein, aber es ist überschaubar. Schau dich mal hier rum, schau dich mal um. Wer so, trau dich mal jetzt mal nach links, nach rechts, ja. Es sitzt niemand hinter dir, der dir gleich in den Nacken schlägt, nur weil du dich gerade mal umgedreht hast.
Schau mal, hier sind Menschen, aber machen wir uns nichts vor. Hier sind viel zu viele, als dass wir das fassen können, oder? Da hinten im Raum sitzen Leute, ich weiß gar nicht, wer sonntags hier alles da war, weil sich da in den hinteren Raum einige, hallo, ihr seht mich durch die Kamera, einige im Raum sich da hinten verkrümeln und nach dem Gottesdienst sind sie dann durch diesen Ausgang weg und ich weiß gar nicht, ob sie da waren. Keine Ahnung. Die Masse von Menschen, die sich hier tummeln und die sich auch bei Jesus getummelt haben, ist zu groß, um das alles fassen zu können. Jesus hat auch vor großen Mengen gepredigt. Das ist gut und auch wichtig, aber das ist nicht das Einzige. Er hat immer wieder Zeiten gesucht, wo er in engerer Gemeinschaft war. Wir brauchen das. Wir brauchen das, wo wir in einer intimeren Form Gemeinschaft leben und auch uns gemeinsam auf Jesus konzentrieren. Und deswegen möchte ich dich fragen, wo geschieht Jüngerschaft bei dir? Geh an diesem Punkt nicht weg. Jesus hat genau damit begonnen, Leute zu trainieren und auszubilden im Kleinen. Und wir haben vorhin zwei liebe Geschwister in unserer Gemeinde aufgenommen. Wenn Menschen Teil dieser Gemeinde werden möchten, ist immer wieder ein Punkt, wo lebst du Jüngerschaft? Teil der Christusgemeinde zu sein, heißt auch Teil von Jüngerschaft zu sein. Und einige Christen tun sich so unglaublich schwer, in diesen Prozess zu gehen. Und ich frage mich, was hindert uns? Was hindert uns, in verbindliche Beziehungen zu gehen? Was hindert dich daran, in verbindliche Gemeinschaft zu sein? Geht an diesem Punkt nicht schnell vorbei. Es kann nicht sein, dass wir jahrelang Christen sind und es nicht schaffen, nach Jahren in intensiver Verbindung mit Geschwistern unterwegs zu sein. Das ist nicht möglich im Reich Gottes. Das ist eine Weise des christlichen Glaubens, die Jesus uns nicht vorgezeichnet hat und auch die Jünger danach nicht vervielfältigt haben. Wenn du diese Beziehung in deinem Leben nicht ausmachen kannst, dann gibt es hier etwas zu tun, wozu dich der Herr heute aufruft. Suche Jüngerschaft, um dich bei Jesus zu tummeln, mit anderen in Gemeinschaft zu sein. Und Jesu Prinzip ist, dass wenn diese Gemeinschaft geschieht, dass dort, wo wir uns zurüsten lassen von Jesus, dass wir nicht einfach unsere Köpfe füllen und einfach uns daran freuen, dass wir immer mehr von ihm gelernt haben, sondern wenn Jesus uns zurüstet und wir von ihm lernen, dann ist es von Jesus ein Anliegen, dass er uns dann auch sendet. Dass wir mit dem, was wir haben, auch etwas umsetzen. Eine Ausbildung ist nicht einfach nur ein Ziel in sich selbst, dass du Dinge gelernt hast. Diese Dinge wollen angewendet werden, wollen an den Menschen gebracht werden. Das, womit wir gefüllt werden, soll dann auch wieder herausfließen. Und deswegen heißt es, nachdem Jesus sagte, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet, in seine Ernte. Danach heißt es in Kapitel 10, Vers 1, und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Also sie werden jetzt ausgesendet, das zu tun, was sie bei ihm gesehen und gelernt haben, in der gleichen Weise. Wir müssen an dieser Stelle kurz innehalten. Habt ihr gelesen, was hier steht? Er gab ihnen Vollmacht. Ich weiß nicht, ist auch nicht schlimm, wenn wir es nicht an der Wand haben. Er gab ihnen Vollmacht, unreine Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Diese Passage gibt uns hier einen Einblick in den Segen der vollkommenen Gottesherrschaft. Was passiert, wenn Jesus vollkommen durchregiert? Was ist, wenn der Himmel auf Erden komplett durchgebrochen ist? Dann passiert genau das. Und einige kommen dann in die Probleme, wenn sie diesen Text lesen. Ja, was sollen wir denn damit jetzt machen? Wir haben letzte Woche davon gehört, dass wir auch berufen sind, dass wir das Wort weitergeben und dass wir auch für Kranke beten und dass sie gesund werden und so weiter. Und jetzt in der darauffolgenden Woche wurde sogar der Prediger krank. Viele sind heute nicht hier, weil sie krank sind. Aber jetzt lesen wir diesen Text. Wir sehen hier etwas, was Jesus aufzeigt, wenn ich komplett durchregiere, dann sieht das so aus. Wir leben in einer Zeit, und das haben wir uns, ich glaube im September 2022, uns sehr intensiv angeschaut, als wir durch das Matthäusevangelium gegangen sind, dass wir in einer Zeit leben, wo diese Königsherrschaft Jesu schon jetzt da ist, aber noch nicht in der Vollkommenheit präsent ist. Schon jetzt, aber noch nicht vollkommen. Schon jetzt zu sehen und zu schmecken, aber noch nicht komplett durchregiert. Die Jünger haben hier einen Geschmack davon bekommen, wie es ist, wenn alles komplett durchregiert wird von Jesus, dann wird alles auf den Kopf gestellt. Aber wenn wir unsere Bibel bis zum Schluss lesen, dann sehen wir, dass wir jetzt gerade in einer Zeit leben, wo Jesus uns auch sendet, Menschen zu segnen und auch ihre körperlichen Bedürfnisse vor den Thron der Gnade zu bringen im Gebet. Aber wir haben nicht das allgemeine Versprechen, dass alle zu jedem Zeitpunkt gesund werden. Und übrigens, das ging den Christen damals auch so. Ich hatte es damals schon gesagt, aber ich erwähne es wieder, weil es wichtig ist, dass wir es uns in Erinnerung rufen. Damals die großen Christen, so wie ein Paulus, die haben es auch erlebt und er schreibt zum Beispiel an Timotheus in 1. Timotheus 5, Vers 23, dass sein Freund Timotheus an häufigem Unwohlsein litt. Er hat nicht einfach gesagt, hier, machen wir mal weg, alles ist weg, fertig. Nee, Timotheus hatte ein häufiges Unwohlsein. Trophimus, ein Mitarbeiter, wurde von Paulus, heißt es in 2. Timotheus 4, Vers 20, krank zurückgelassen. Also die Apostel haben auch gemerkt, irgendwie ja, wir sind dazu da, Menschen zu segnen, für sie zu beten, dass Gott sie heilen möge, aber wir haben kein pauschales Heilungsversprechen in der Tasche. Und deswegen, wenn wir in den letzten Wochen so intensiv über diese Dinge sprechen, dann darf in uns nicht der falsche Eindruck entstehen, wenn jemand krank unter uns ist, dann ist bei dem irgendwie was komisch. Sondern Krankheit zeigt sich immer noch in unserem Leben. Das gefällt uns nicht. Und so siehst du Kirchenbewegungen, die sagen, nein, wir haben schon jetzt alles, schon jetzt, schon jetzt, schon jetzt. Wenn ich mit solchen Christen in Berührung bin, dann sage ich, Moment mal, da gibt es einen noch nicht, noch nicht, noch nicht. Weil Jesus muss erst wiederkommen, bis jede Träne abgewischt wird, bis der komplette Segen kommt. Und dann gibt es Christen, die sagen, hör auf, Prediger, über sowas zu predigen, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Und denen sage ich dann wiederum, Moment mal, aber es gibt schon jetzt, schon jetzt, schon jetzt, schon jetzt. Je nachdem, mit wem ich konfrontiert bin, versuche ich so das Gegengewicht zu geben, weil ich natürlich in der absoluten Mitte unterwegs bin. Das ist nicht der Fall. Aber wir dürfen uns aus dieser Spannung nicht herausnehmen. Schon jetzt ist uns der Heilige Geist gegeben. Und er wirkt durch uns. Und er möchte auch durch uns andere Menschen segnen. Aber manchmal sind wir mit Leid und Not und Krankheit konfrontiert und wir wissen einfach nicht, warum ist das so. Das eine wissen wir, Jesus sucht Mitarbeiter, die dasselbe Mitgefühl haben wie er und die zu Menschen gehen und ihnen von der guten Nachricht erzählen und das offensichtliche Gebrechen vor Gott bringen, um Linderung und Heilung zu erbeten. Das ist das, was Jesus von uns wünscht. Was am Ende dabei herauskommt, das müssen wir Gott überlassen. Aber die Frage ist, ob wir uns berühren lassen von dem Elend dieser Welt. Und Jesus sehen, wie er agiert und versuchen, in seinen Fußspuren nachzulaufen. Ich möchte euch zu diesem Jüngerschaftsprinzip ein Zitat vorlesen von dem Bibellehrer Daniel Doriani. Wenn wir diesen Text lesen, dann heißt es, die Jünger lernten sowohl durch Zuhören als auch durch Handeln. Wir lernen, indem wir hören und dann tun. Jesus war der Meinung, dass die Jünger genug gehört und gesehen hatten. Jetzt war es an der Zeit, hinauszugehen und zu dienen. So würde das Reich Gottes wachsen. So würden auch sie wachsen. Es gibt eine Zeit, in der es schädlich, ja sogar sündhaft wird, zuzuhören und zuzusehen und nichts zu tun. Es gibt eine Zeit, wo es schädlich für uns ist, ja sogar sündhaft, wo wir einfach nur zuhören, zusehen, aber nicht tun. Jüngerschaft, wie Jesus es sich gedacht hat, ist: lerne von mir, sei bewegt von mir für die Menschen, die du siehst, und vervielfältige das in ihnen, was du bei mir gesehen hast. Aber einfach die Hände in den Schoß zu legen und sagen, das sollen wir die anderen machen, ich bin nur als Zuschauer da, ich bin nur ein Gast, das funktioniert nicht im Reich Gottes. Wenn die Königsherrschaft Jesu sich ausbreiten soll in den Menschenleben hier in unserer Region, dann sind wir gefragt. Dann sind wir gefragt, ob wir das, was wir hören und lesen, auch weitergeben möchten. Und Jesus sagt am Ende von Kapitel 9, dass es mit einer Sache beginnt, mit Gebet. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. Warum fordert Jesus ein, dass man erstmal betet? Warum sagt Jesus nicht einfach, wisst ihr was, ihr seid jetzt hier und jetzt marschiert ihr einfach los? Er sagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er dann aussendet. Warum möchte er unbedingt, dass wir in die Haltung kommen zu bitten? Ich glaube, dass Jesus von uns wünscht, dass wir in diesen Modus kommen, Herr, ich bitte dich, und in dem Augenblick, wo ich dich bitte, stelle ich dir, Gott, auch frei, Dinge mir ins Herz zu legen, die dir wichtig sind. Dass wir seine Prioritäten und seine Pläne und seinen Willen suchen für unser Leben. Und dafür braucht es die offene Haltung vor Gott, dass wir im Gebet zu Gott gehen und sagen, Herr, hier bin ich. Ich weiß nicht, was du mit mir anfangen möchtest. Ich weiß nicht, wie diese ganzen Dinge geschehen sollen, aber hier bin ich und du kannst mir Dinge aufs Herz legen. Übrigens, vielleicht können sich einige noch an die Predigtreihe von Nehemia erinnern. Wer war schon da, als wir über Nehemia gepredigt haben? Die wenigsten. Dort haben wir gelesen, wie ein Nehemia sagt, der Herr hat mir etwas aufs Herz gelegt. Er wusste, hier ist etwas in meinem Herzen, was nicht einfach auch von mir kommt, sondern ich bin verbunden mit Gott und ich weiß, dass ich Dinge tun soll in seiner Kraft. Und das möchte Jesus, dass wir in den Zugang zu Gott kommen und sagen, Herr, bitte gebrauche mich und verwende mich. Und ich stelle dir frei, Gott, was du mit mir tun möchtest. Das braucht Mut. Bist du so mutig, so zu beten? Jesus, du kannst mich gebrauchen, wie du möchtest. Bist du so mutig? Und dann das zu tun, was er dir dann auch aufträgt und sagt und dir aufs Herz legt. Es ist wichtig, dass wir erst einmal ins Bitten gehen, dass wir erst einmal auf Gott konzentrieren und uns zur Verfügung stellen, weil wer Gewissheit hat über die Platzanweisung Gottes, nur der wird in der Lage sein, auch ausdauernd zu bleiben. Wenn du Dinge aus Aktionismus einfach irgendwie tust, dann wirst du schnell abbrechen und schnell aufhören, wenn es schwierig wird. Und ich verspreche dir, die Dinge werden schwierig, wenn wir uns für Gott und in Gottes Reich einsetzen. Das ist nicht einfach etwas, was simpel geschieht. Das ist etwas, was viel von uns abverlangt. Ich habe letztens mit einem jungen Pastor gesprochen, der hat gesagt, oh, ich würde auch gern so bei dir in der Gemeinde, kommen so viele und so weiter. Ich so, ja, und weißt du, was der Preis dafür war? Dass das so ist, wie es jetzt ist? Weißt du, wie viel das kostet, Wenn du eine Platzanweisung hast vom Herrn, dann werden auch Niederschläge kommen, aber sie werden dich nicht zugrunde richten, weil du weißt, der Herr hat mir etwas aufs Herz gelegt. Und bei den ganzen Widrigkeiten werde ich jetzt nicht abbrechen, sondern Gott hat mir etwas gegeben. Und ich halte fest und ich halte stand. Ich bin ausdauernd und ich laufe bis zum Ziel. Und meine Lieben, wir brauchen diese Haltung, dass wir vor Gott gehen und sagen, Herr, was legst du mir aufs Herz, wo du mich gebrauchen möchtest, wo ich ein Segen werden kann für Menschen, für andere. Wenn das geschieht, wenn du weißt, was Gott von dir möchte bei anderen oder für andere, dann wirst du auch ausdauernd und beständig sein in dem, was du tust. Meine Lieben, und das kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Wie nötig der Ruf Gottes im persönlichen Leben ist, erkennt man, wenn man sich genauer anschaut, wen Gott dann überhaupt da zusammenwürfelt. Also wie wichtig es ist, von Gott gerufen zu sein, in diese Bereitschaft zu gehen, Gott gebrauche mich, wird dann wichtig, wenn wir uns schauen, wen Jesus denn da überhaupt zusammenstellt. Denn wir lesen hier in Vers 2 bis 4, lasst es euch einfach mal auf euch wirken, die Namen der 12 Apostel sind diese, der erste Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder. Und Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddäus, Simon, der Kanaanäer, und Judas, der Iskariot, der ihn auch überlieferte. Uns werden hier, bevor es weitergeht im Kapitel 10, und das wird uns in den nächsten Wochen beschäftigen, bevor es weitergeht, findet Matthäus, der ja Teil dieser Mannschaft ist, ist irgendwie wichtig, ja, ey, wir haben gebetet und Gott hat uns dann gesandt, aber lieber Leser, ich bringe dir in Erinnerung, wer zu dieser Mannschaft gehörte, mit wem ich zusammen unterwegs war, wen Gott dort gebraucht hat in Gemeinschaft. Und dann listet er diese Namen auf. Und jeder, der diese Namen kennt und weiß, was diese Person ausmacht, weiß, das ist kein Dreamteam. Das ist nicht eine Mannschaft, die irgendwie zusammengewachsen ist, weil sie gleiche Interessen haben und weil sie irgendwie gleich unterwegs sind, sondern es ist eine wilde Mischung von Jüngern, die nie und nimmer gesagt hätten, wir sind ein Team, Team Jesus, und machen jetzt hier Rambazamba in Jerusalem. Da sind Fischer, da sind Zöllner, da sind ehemalige Johannesjünger, die eigentlich in einer anderen Gefolgschaft erstmal unterwegs waren. Da sind radikal politische Aktivisten dabei. Das wissen wir aus deren Geschichten, zu wem sie sich gehalten haben. Fischer, Zöllner konnten sich nicht mit ihrem Hinterteil angucken. Die waren verfeindet. Die hatten im Alltag ständig Probleme gehabt. Und ich weiß nicht, ob du in deiner Mannschaft, wenn du sagst, hey, alles für den Herrn, und dann hast du so ein paar politische Rebellen, die sagen, wir müssen immer politisch irgendwas umsetzen und umstürzen. Das haben wir bis heute. Christen, die da sehr, sehr unterschiedlich unterwegs sind. Die eigentlich gar nicht zusammen fungieren und zusammenpassen. Und Jesus verbindet sie, und dann brauchst du echt Platzanweisungen von Jesus. Jesus, du hast mich gerufen und ich soll mit dieser Mannschaft etwas in die Wege bringen. Wie soll das sein? Wie soll das möglich sein? Und wir sollen den anderen sehen und merken, wow, du bist anders. Keine Ahnung, warum der Herr dich lieb hat. Aber wir gehen jetzt zusammen. Wenn du nicht weißt, dass der Herr mit dir ist, dann wirst du das nicht machen. Auch zu lernen, auch Dankbarkeit zu lernen über den, der so anders ist. Wir sind sehr, sehr unterschiedlich und wir fordern uns von unseren Persönlichkeiten so sehr heraus. Und wenn wir mal dann die Ebene darüber gehen, ja, dann gibt es ja auch Gemeinden, die dann so ganz unterschiedlich sind. Ja, dann gibt es mehr so die Fischergemeinden, dann gibt es eher so die Zöllnergemeinden und dann gibt es eher so die Gemeinden, das sind auch so die politischen Aktivisten. Haben wir in den letzten Jahren alles gesehen. Und jeder ist irgendwie verrückt. Jede Gemeinde ist irgendwie verrückt. Jede Gemeinde ist irgendwie durchgeknallt. So, danke Herr für die Gemeinden, die hier überall unterwegs sind und die mir auch manchmal Mühe machen. Danke für meine Geschwister, die mir Mühe machen. Danke für unseren Pastor, der uns auch manchmal Mühe macht. Amen. Die haben nicht viel gemeinsam, diese Leute.
Aber eins ist sicher, diese Jünger sind allesamt ungeeignet für eine geistliche Revolution. Manchmal hört sich das groß an, so im Reich Gottes Dinge in Bewegung setzt. Ich weiß nicht, ob du da bei dieser Sprache so andocken kannst. Denkst du, ey, mein Leben ist sehr einfach. Wovon sprichst du da überhaupt? Wie sollen wir denn den Landkreis auf den Kopf stellen mit dem, was wir haben? Diese Personen hatten das gemeinsam. Sie waren allesamt ungeeignet. Sie waren von sich aus nicht in der Lage, geistlich Frucht zu bringen, Gott groß werden zu lassen, dort, wo sie gelebt haben. Und das macht mir so Mut. Sie sind Ungeeignete gewesen. Sie waren allesamt keine geistliche Elite. Damals gab es auch sogenannte Kirchen, sag ich mal, wo es Menschen gab, die hatten Namen, wo man gedacht hat, wenn jemand etwas zu sagen hat in geistlichen, religiösen Dingen, dann gehen wir zu denen. Jesus ist zu diesen Leuten nicht gegangen und hat Menschen gesucht, die waren keine Elite, die waren keine Akademiker. Später in der Apostelgeschichte hören wir sogar, dass die religiöse Elite sagt zu diesen Jüngern, die sind allesamt ungelehrt und ungebildet. Wenn du dich so empfindest, Prediger, ich kann da nicht andocken, was soll Gott in meinem Leben, durch mein Leben schon tun, dann ist das die Voraussetzung für Jesus. Dass du merkst, ich bin ungelehrt und ungebildet, wenn es um die geistlichen Dinge geht. Ich verstehe diese Dinge nicht, sie sind zu groß für mich. Jesu Bewegung war eine hundertprozentige Laienbewegung. So wie du und ich, die einfach nur Jesus gesehen haben, ihn lieb gewonnen haben, sich lieben lassen haben von ihm und diese Liebe weitergetragen haben zu den anderen Menschen. Und dann Gott machen lassen haben und gesehen haben, es liegt nicht an uns, sondern es liegt an dem, der uns etwas verleiht. Das sehen wir hier. Und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen etwas. Er gab ihnen Vollmacht. Wir können nicht aus uns heraus etwas produzieren und irgendwie eine Sensibilität für Gott in unserem Umkreis wecken. Wir müssen etwas verliehen bekommen von Gott, was nicht aus uns herauskommt, sondern was uns gegeben wird. Und das ist Vollmacht. Vollmacht oder man kann auch sagen Autorität ist die geistliche Fähigkeit, im Namen Gottes zu wirken. Stellvertretend für ihn zu sprechen, zu reden, zu lieben und zu handeln und zu dienen. Vollmacht ist kein Resultat deiner Anstrengung, deiner Qualifikation. Geistliche Vollmacht zu haben, ist nichts, was aus mir heraus erwächst, sondern das wird immer souverän von außen gegeben. Wir bleiben in Abhängigkeit. Deswegen ist es auch nicht möglich zu sagen, wir als Christen gehen jetzt umher und machen jetzt das, was wir wollen. Nein, wir sind immer in Abhängigkeit von dem, der uns eine Autorität gegeben hat, Vollmacht gegeben hat, in seinem Namen zu handeln und zu wirken. Dass wir heute hier sitzen und viele Jesus lieb gewonnen haben und sich gebrauchen lassen wollen von ihm, ist das Resultat davon, dass Menschen in unser Leben getreten hatten, die Vollmacht von Gott hatten, Autorität hatten und in unser Leben hineingewirkt haben und wir positiv auf Gott reagiert haben. Also es funktioniert. Gott gebraucht Menschen und er hat auch schon Menschen in deinem Leben gebraucht. Das Wichtige ist, damit das weitergetragen wird, ist, dass wir bitten und dass wir bereit sind. Dass wir den Herrn bitten und diese innere Bereitschaft haben, wie die Jünger, Herr, ich habe nicht viel, aber du kannst auch mich gebrauchen. Du kannst mir Vollmacht geben. Und das bedeutet nicht, dass du dann immer eine super extrovertierte Person bist, die immer so ganz autoritär redet. Darum geht es nicht. Du kannst eine sehr sanfte, introvertierte Person sein. Still, fast im Heimlichen mit Menschen unterwegs sein und ihnen das geben, was ihre Seele wirklich braucht. Weil du in dieser Situation
ihnen das im Namen Gottes gibst, was nur der Herr geben kann. Und das tut er durch dich und mich. Lass dich gebrauchen vom Herrn. Frag nach deiner Platzanweisung. Und wenn das geschieht, wenn wir aufrichtig bitten und bereit sind, dann bleibt unser Dienen nicht ohne Konsequenz. Bei uns und auch bei anderen. Meine Lieben, dort, wo Gottes Botschaft auf fruchtbaren Boden fällt, wird der Herr die Zeichen seiner Macht demonstrieren über die Kraft der Sünde, über die Kraft der Krankheit und über die Kraft Satans. Gott gebraucht ungeeignete Jünger. Wie weit das reicht, sehen wir besonders an einer Person. Matthäus macht das nicht zum Spaß, wen er hier erwähnt. Habt ihr gemerkt, welche Person er auch mit nennt? Ganz zum Schluss nennt er Judas, der Jesus überliefert hat. Wenn es eine Person auf diesem Erdenrund gab, der ungeeignet war, dann war es Judas Iskariot, der Jesus überliefern sollte. Also wer überhaupt nicht geeignet, noch nicht einmal eigentlich in die Nähe kommen sollte, sich verwenden zu lassen, dann ist das Judas, der Olle. Der wird mitgenannt und wir sehen im Verlauf unseres Textes, dass er zu dieser Mannschaft, auch zu Judas, sagt, jetzt geht, predigt und handelt, so wie es unsere Geschwister eben gerade uns auch zeugnishaft gezeigt haben. Wie kann das sein? Und so stellt sich mancher die Frage, wie kann ein Judas in der Kraft des Heiligen Geistes Dinge tun? Wie ist das möglich? Und da gibt es einen theologischen Knoten bei manchen. Wie kriegen wir das zusammen? Manch einer behauptet vielleicht, Judas war halt zu diesem Zeitpunkt gläubig, war verbunden mit Jesus, ist aber später dann halt vom Glauben abgefallen, wie man sagt. Und dann war es halt ein Desaster. Aber ich möchte euch Johannes 6 vorlesen, Vers 64. Dort sagt Jesus sehr deutlich, es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde von Anfang an. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Zu den Zwölfen. Wollt ihr jetzt auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch die Zwölf erwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Und er sprach aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariots, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den Zwölfen. Judas war nie mit Jesus verbunden. Judas war von Anfang an eigentlich gegen Jesus gerichtet. Er war nie ein gläubiger Nachfolger. Petrus sagt, hey, wir sind doch mit dir, wir haben geglaubt, wir haben erkannt. Er sagt, das stimmt nicht. Eine Person gibt es hier unter euch, die ist ein Teufel. Und Judas ist jemand, auf den Matthäus 7, Vers 22 bis 23 zutrifft. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Die haben Dinge im Namen Gottes getan. Die waren Teil einer Gemeinschaft, so wie hier, und haben gute Dinge getan im Namen Gottes. Gott hat denen sogar die Kraft gegeben, diese Dinge zu tun, aber sie waren nie so verbunden mit Jesus, dass er sagen würde, ich kenne dich, du gehörst zu mir. Und so ereilte mich diese Woche eine Frage von jemandem im Internet mit der Frage, wie wird man damit fertig, wenn man erfährt, dass dein geistlicher Mentor, der dich getraut und getauft hat, seine Familienmitglieder sexuell missbraucht hat? Kennt ihr diese Gedankengänge? Da war jemand mein Vorbild. Der hat gepredigt. Der hat mich sogar getauft. Und jetzt höre ich, dass der ein Leben lebt wie ein Teufel. Und das bringt manche Christen ganz schön in die Bedrängnis. Was bedeutet das jetzt für mich? Wie komme ich damit zurecht? Bei Judas ist genau dasselbe. Judas hat Menschen im Namen Gottes gesegnet, obwohl er mit Jesus nie verbunden war. Wie geht man damit um? Römer 12, falls dich das mal irgendwann tangieren sollte, ich hoffe nicht durch mich, aber Römer 12, Vers 17 bis 21. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das bedeutet, du wirst ihn beschämen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das kann einige richtig in Verzweiflung bringen. Wie sollen wir damit umgehen, wenn so etwas passiert? Gib's dem Herrn. Gib's dem Herrn. Er wird sich darum kümmern und nicht einfach fünfe gerade sein lassen. Diese Passage erinnert uns daran, dass es wichtig ist, nicht zu vergessen, worauf es wirklich ankommt. So wichtig die Zeichen seiner Macht sind, dass wir uns danach ausstrecken, dass Gott uns gebraucht, dass wir Gott erbitten, dass er auch durch Wunder wirkt in unserem Leben. So wichtig diese Dinge auch sind, sie sind nicht der Beweis für wahren, rettenden Glauben. Und ich glaube, dass Matthäus nicht umsonst Judas nochmal erwähnt. Judas war dabei. Aber komm nicht auf die Idee, dich nur um diese Dinge zu drehen, dass das Hauptsächliche ist in unserem christlichen Leben. Denn in Lukas 10, Vers 17 kommen Menschen, die Jesus ausgesandt hat, auch Wunder zu wirken, wieder zurück zu ihm. Und das heißt, die 70 aber, die Jesus gesandt hatte, kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen, siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass euer Name in den Himmeln angeschrieben sind. Das Wichtige ist nicht Wunder, Wunder, Wunder. Das Wichtige ist, hast du neues Leben bekommen? Hast du echten Glauben in deinem Leben? Bist du mit Jesus wirklich verbunden? Denn es können auch unter uns Menschen wunderbare Dinge im Namen Jesu tun und am Ende doch nicht verbunden sein mit Jesus. Und was hat diesen Judas eigentlich unterschieden? Judas war 3 Jahre mit Jesus zusammen. Judas hat Jesu Macht über Naturereignisse erfahren. Er hat Krankenheilungen von Jesus gesehen. Er hat Totenauferweckungen gesehen. Er hat mitbekommen, wie Jesus Geheimnisse der Herzen offenbart. Judas hat selber das Evangelium gepredigt. Judas hat selber Wunder getan. Judas hat Dämonen ausgetrieben. Ist das kein echter und lebendiger Glaube? Mein Freund Sam Storms, er ist nicht mein Freund, aber ich mag ihn, der schreibt, echter Glaube, die Art von Glaube, die rechtfertigt und rettet und uns mit Gott versöhnt, ist wie ein Same, wenn er gepflanzt und bewässert wird. Er bringt Früchte hervor. Er bringt ein Leben hervor, in dem das Herz die Dinge Gottes liebt und im Gehorsam gegenüber dem offenbarten Willen Gottes wandeln möchte. Er bringt keine Perfektion hervor, aber er führt zu einer Leidenschaft für Gott und zu einem Streben nach Heiligkeit.
Und in dem Augenblick, wo eine Frau zu Jesus kommt, vielleicht könnt ihr euch an die Szene erinnern, und sich komplett hingibt und kostbares Öl über den Messias ergießt und ihn damit segnet, steht Judas nebendran und sagt, was soll diese Verschwendung hier mit dem Öl? Man hätte es doch für die Armen nutzen können. Und die Bibel sagt, er hat sich nie um die Armen gekümmert. Er war ein Betrüger, er war ein Lügner, er war ein Heuchler von Anfang an. Wunder sind gut, aber sie sind nicht alles. Und das sehen wir im Leben von Judas. Und je näher sich die Menschen dem Kreuz nähern, desto mehr offenbart sich der wahre Unterschied zwischen jemandem, der im Namen Gottes Dinge tut, oder der wirklich Jesus zum Herrn hat und echten, wahren Glauben hat. Und so ist es ein Warnruf an uns. Wir sollen nicht so sein wie Judas, der voller Geldliebe war, voller Selbstbetrug und allen anderen was vorgemacht hat. Es ist die Zeit, dass wir Dinge ablegen. Wunder sind gut, aber das Wichtigste ist, dass wir das, was wir mehr lieben als Jesus, dass wir das endlich vor die Füße Gottes bringen und sagen, Herr, nimm das aus meinem Leben und vergib mir. Musik.